NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. September 1875. Der Geburtstag des Automobilkonstrukteurs Ferdinand Porsche.
1902. Im Westen Ungarns. Es ist ein ungewöhnliches Gefährt, in das seine Hoheit Erbherzog Franz Ferdinand von Österreich beim Manöver einsteigt. Es sieht aus wie diese modernen, lauten und stinkenden Automobile. Aber es knattert kaum und an den Radnaben sind runde, tortendicke Kästen montiert. Es ist das erste Hybridauto der Welt, angetrieben von Strom und Sprit. Sein Konstrukteur, Reserveinfanterist Ferdinand Porsche, fährt den Thronfolger persönlich. Und der ist durchaus angetan.
Die Leistung ihres Automobils sowie ihre sichere und exakte Führung desselben haben ihre kaiserliche Hoheit in jeder Beziehung befriedigt.
Der kleine Infanterist mit dem Schnauzbart ist sicher stolz gewesen auf das Lob seiner Hoheit, mehr noch aber auf seine Arbeit. Aufgewachsen ist Ferdinand Porsche im kleinen böhmischen Ort Maffersdorf im großen habsburgischen Kaiserreich.
Durch meine Bastelei in meiner Heimat habe ich immer eine Vorliebe gehabt zur Elektrotechnik. Als angehender Elektrotechniker bin ich dann nach Wien gekommen in eine elektrotechnische Fabrik und dort habe ich Elektromotoren gemacht.
Die Hybridtechnik wurde 1904 vor allem in Feuerwehrautos eingesetzt. In Wien, Berlin, Frankfurt oder London waren sie unterwegs.
Aber er selber hat gesehen, dass das Elektromobil technisch stehen bleiben muss, wegen des Gewichtes der Batterie.
Erzählte sein Neffe und Sekretär Guylain Caisse. Ein Problem, für das sich erst jetzt, mehr als 100 Jahre später, eine Lösung abzeichnet. Porsche wechselte damals endgültig vom Strom zum Benzin und entwickelte die ersten luftgekühlten Motoren. Er fuhr leidenschaftlich gerne Rennen und experimentierte schon 1910 mit windschlüpfrigen Karosserieteilen.
Der Wagen ist mir noch zu wenig schnell, sodass ich dann die Achsen, die Scheinwerfer, die Kotflügel etwas stromförmig gegeben habe. Und da habe ich gefunden, dass das eine kolossale Geschwindigkeitssteigerung gewesen ist.
Porsche war ein Perfektionist und ein Workaholic, der selbst abends im Varieté seinem Sekretär Caisse noch technische Notizen in den Block diktierte. Was ihn antrieb, beschrieb sein Sohn Ferry so.
Es lag im Wesen meines Vaters, dass er sich nie mit dem begnügte, was er erreicht hatte. Sein Ideenreichtum war unerschöpflich. Er lebte nach der Devise: Jedes Problem, das sich einem Menschen stellt, ist lösbar.
Der Vater konstruierte Autos für Austro, Daimler, Mercedes und Steyr. Für Mercedes entwickelte er den Kompressor weiter und legte den Grundstein für die Rennerfolge der Schwaben in den 20er Jahren. Aber Porsche eckte bei seinen Vorständen auch immer wieder an. Er habe, sagt sein Biograf Reinhard Osteroth, damals schon den Ruf gehabt,
ein schwieriger Mensch zu sein, ein schwieriger Techniker auch, der ständig Dinge verändert und der kostspielig ist.
Dreimal verließ er Firmen im Streit. Dem Vorstand von Austro, Daimler schmetterte er ein Saubagage vor die Köpfe und einen Kerzenständer vor die Füße. Beim Autobauer Steyr kündigte er, weil man ein von ihm entwickeltes Luxusauto nicht bauen wollte. Immerhin hatte die Weltwirtschaftskrise begonnen. Porsche aber sah das nicht ein, ging und gründete einige Monate später sein eigenes Konstruktionsbüro.
Er hat sich gesagt, wie komme ich dazu, jedes Mal sozusagen Grundlagen zu schaffen und dann kann ich wieder gehen. Ist doch besser, ich mache ein eigenes Büro und Arbeit für alle.
Mitten in der Weltwirtschaftskrise war das ein mutiger Schritt. Doch Porsche hatte ein gutes Team und gute Ideen. 1931 ließ er sich eine neue Federung für Autos patentieren. Die Drehstabfederung war leicht und sparte Platz. Sie sollte die alten Blattfedern ersetzen.
1932, Stuttgart. Ferdinand Porsche sitzt in seinem Büro. Er liest eine Bewerbung. Béla Bárenyi heißt der junge Mann, der in Porsches Team mitarbeiten will. Porsche blättert die Unterlagen durch, nickt anerkennend. Eine Arbeit fällt ihm besonders ins Auge. Ihr Titel: Kommender Volkswagen mit einer optimalen Triebwerkskombination. Kurz überlegt er, aber die Geschäfte laufen schlecht. Er lässt absagen.
Bela Barini erfand später die Knautschzone und wurde der Sicherheitspapst von Mercedes. Das Landgericht Mannheim attestierte ihm 1955, er habe lange vor Porsche in dieser Arbeit bereits wesentliche Merkmale des VW-Käfers zu Papier gebracht. Porsches Büro arbeitete 1932 an einem Volkswagen-Prototyp für NSU. Er war wie Henry Ford überzeugt davon, dass es für preiswerte Autos einen Markt gab. Schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte er ein kleines Auto gebaut.
Bevor ich nach Unterdeichheim gekommen bin, habe ich in Österreich den sogenannten Sascha-Wagen gemacht. Diese Arbeit habe ich dann in Unterdeichheim fortgeführt. Es ist dann der 1-Liter-Kleinwagen entstanden.
Der aber nie in Serie ging. Ford und General Motors beherrschten den Markt für billige Autos. Durch das Fließband konnten sie kostengünstig produzieren. Die meisten deutschen Hersteller scheuten die Investitionen für die Massenproduktion, bauten lieber weiter mittelgroße oder teure Autos. Auch der kleine NSU wurde nie produziert. Mehr Erfolg hatte Porsche erneut mit Rennwagen. Die Auto-Union wollte Mercedes bei Rennen Paroli bieten und ausgerechnet der ehemalige Mercedes-Techniker Porsche entwickelte das Auto dafür. Doch Rennwagen waren teuer. Geld erhoffte man sich vom Staat.
1933, Berlin, Reichskanzlei. Eine kleine Gruppe von Männern drängt sich um den riesigen Schreibtisch. Der ist komplett bedeckt mit Konstruktionszeichnungen. Ferdinand Porsche redet ungewöhnlich viel, erklärt, deutet auf die Blätter. Sie zeigen einen Rennwagen, der einer Riesenzigarre auf Rädern ähnelt. Der Fahrer sitzt weit vorne, erst hinter ihm liegt der Motor. 16 Zylinder, 295 PS. Porsche weiß, dass Hitler Zahlen, Autos und technische Zeichnungen liebt. Und der Führer ist begeistert. Er wird den Österreicher Porsche als Genie feiern. Die Auto-Union erhält den Zuschuss.
In den 30er Jahren dominierten die Silberpfeile von Auto-Union und Mercedes den internationalen Rennsport. Diese Erfolge nutzten die Nazis, um für Deutschlands angebliche Größe und ihre eigene Politik zu werben. Für Porsche war das Treffen in der Reichskanzlei auch aus einem anderen Grund wichtig, meint sein Biograf Osteroth. Es hat seinem zweiten Projekt den Weg geebnet.
Weil etwa ein Jahr später man dann diese zweite Audienz bei Hitler hatte, wo es um den KdF-Wagen ging. Und da war Hitler natürlich auch mit einer positiven Voreinstellung. Porsche ist der Mann, der sowas konstruieren kann.
Und der setzte ganz auf Hitler, nachdem ihn die Autoindustrie so oft hatte abblitzen lassen. 1934 verfasste Porsche sein Exposé zum deutschen Volkswagen.
Ein Gebrauchswagen mit normalen Abmessungen, mit einer Antriebsleistung, die eine normale Höchstgeschwindigkeit und die nötige Bergesteigefähigkeit ermöglicht und mit möglichst narrensicheren Einrichtungen, die jede Wartung auf ein Mindestmaß herunterdrücken.
Auch für militärische Zwecke sollte die Technik nutzbar sein. Das alles passte gut zu den Plänen der Nationalsozialisten.
Ein Problem schien mir damals als besonders geeignet, den Kampf gegen die Erwerbslosigkeit aufzunehmen. Das Problem der Motorisierung. Hier war Deutschland am weitesten zurückgeblieben.
Auch Porsches KdF-Wagen, der spätere VW Käfer, löste das Problem nicht. Bis 1945 wurden nur 630 Autos gebaut und die gingen ans Militär und an die Partei. Offiziell hatte der Reichsverband der Automobilindustrie RDA Porsche mit der Entwicklung des Autos beauftragt. Aber der RDA ging davon aus, dass das Projekt scheitern würde, fürchtete später die Konkurrenz und zog sich am Ende ganz zurück. Die Deutsche Arbeitsfront und Porsche selbst übernahmen und ließen das Werk nahe der Wolfsburg bauen.
Der Führer verleiht den Deutschen Nationalpreis 1938 an den Konstrukteur Dr. Ferdinand Porsche.
Jedes Regime, das ihm erlaubt, sozusagen im Vollen zu schöpfen, war ihm recht oder, sagen wir, gleichgültig.
Versuchte Ferry Porsche später, die Nähe seines Vaters zu den Nazis zu begründen. Hitler räumte für sein Genie viele Schwierigkeiten aus dem Weg. In dieser Zeit reiste Porsche in die USA, um sich die Fabriken von Ford und General Motors anzusehen. Auch Personal warb er bei den beiden US-Konzernen ab.
Da ist er nicht mehr länger Konstrukteur, sondern da wird er mehr und mehr zum Unternehmer, zum Organisator dieses Großprojektes auch. Und in dem Moment wird es natürlich auch mehr und mehr problematisch zu sagen, er ist unpolitisch gewesen, weil er sozusagen als Unternehmer, Manager politisch handelt.
1943, Wolfsburg, KdF-Werk. An den Maschinen und Bändern arbeiten russische und polnische Zwangsarbeiter. Eine Presse steht still. Zwei russische Kriegsgefangene fehlen. Sie liegen schwer verletzt in der Nähe der Kantine. Der Koch Fischer hat sie fast totgeschlagen. Nur weil sie sich völlig ausgehungert ein wenig Suppe genommen haben, erzählt ihr Vorarbeiter Herbert Schall.
Da marschierten plötzlich der Werksleiter, Abteilungsleiter, Herr Porsche und vier SS-Mann auf. Wenn sowas passierte, dann waren wir ja erstmal dran wegen Sabotage. Ja? Ich bin der Letzte, der irgendwie jemanden ausliefert. Ja? Aber um meinen Kopf zu retten, musste ich den Mund aufmachen. Porsche hat sich den Fischer kommen lassen, hat einen Hut auf die Erde geschmissen und getrampelt und der ging gleich mit den SS ab und ward nicht mehr gesehen.
Porsche wusste von den unmenschlichen Zuständen dort. Das bestätigte auch der Historiker Hans Mommsen. Er war Mitautor einer Studie über das Volkswagenwerk in der NS-Zeit.
Andererseits gibt es dann wieder gesicherte Nachrichten, dass er versucht hat, zu einem früheren Zeitpunkt sich für eine bessere Ernährung der sowjetischen Kriegsgefangenen bei Hitler einzusetzen. Wie weit das nun praktischen Erfolg gehabt hat, ist zweifelhaft, weil das eher ein organisatorisch-bürokratisches Problem war.
Ferdinand Porsche war einer der ersten Industriellen, die KZ-Häftlinge angefordert haben. Häftlinge wie Ernst Lobenstein.
Dort haben produziert die V1 und beim Anfang Juni 1944, wir waren 300 Leute, am 15. April 1945, wir waren weniger als 100 Leute. Das bedeutet, in 11 Monaten sind 200 Leute getötet. Sie sind tot.
Er war ein monomaner Techniker, der nicht wirklich herumgeschaut hat, was eigentlich geschah. Natürlich hat er auch nicht gezögert, wenn es ihm notwendig erschien, Konzentrationshäftlinge bei Himmler anzufordern.
Das war in der Kriegszeit üblich. Alle taten das, um die Arbeiter, die in den Krieg mussten, zu ersetzen. Die Produktion sollte weiterlaufen, das Werk überleben für die Zeit nach dem Krieg. Gisela Abel von der Aktion Sühnezeichen hat sich mit den Schicksalen der NS-Opfer in der KdF-Stadt Wolfsburg beschäftigt.
In meinen Augen ist er ein Verbrecher. Und auch wenn er ein genialer Konstrukteur war und wenn er auch letztendlich den Grundstein für den Wohlstand der Stadt gelegt hat, aber er beruht auch auf dem Tod vieler Menschen.
Im Krieg wurde das Werk ein Rüstungsbetrieb. Die rund 340.000 Sparer, die Geld für ihren Volkswagen eingezahlt hatten, finanzierten jetzt Hitlers Rüstung. Statt Käfer rollten Kübelwagen aus den Hallen. Porsche wurde Hitlers erster Mann für die Panzerproduktion. Doch die Panzer, die er entwarf, wurden nie gebaut. Zu kompliziert, zu anfällig und zu teuer. Am Ende des Krieges hatte sich Ferdinand Porsche auf sein Familiengut in Österreich zurückgezogen.
Es gibt dann späte Briefe von 1945 nach dem Umsturz, wo er eigentlich gar kein Bewusstsein davon hat, dass er eine problematische Rolle ausgefüllt hat.
Dezember 1945, Baden-Baden. Man trinkt französischen Rotwein, die Teller sind gut gefüllt. Ferdinand Porsche und Colonel Meffre unterhalten sich angeregt. Porsche soll ein staatliches Werk für einen Volkswagen in Frankreich bauen. Die Tür öffnet sich. Zwei Beamte der französischen Sicherheitspolizei gehen direkt zu Porsche und verhaften ihn, seinen Sohn Ferry und seinen Schwiegersohn Anton Piech. Der Vorwurf? Sie hätten französische Arbeiter in ein Konzentrationslager deportieren lassen.
Ein Vorwand, denn dahinter stand ein Streit in der französischen Regierung, die damals aus de Gaulles Anhängern, den Sozialisten und den Kommunisten bestand. Die Kommunisten wollten Porsche und die Fabrik. Die Gaullisten und die französische Autoindustrie waren dagegen. Fast 2 Jahre saß Porsche in französischer Haft und wurde dann gegen eine hohe Kaution wieder entlassen. Wolfsburg besuchte der Mann, den das Nachkriegsdeutschland als Vater des Käfers feierte, nur ein einziges Mal, wenige Monate vor seinem Tod 1951. An der Entwicklung des Sportwagens, der später seinen Namen trug, war er kaum noch beteiligt. Sein Sekretär Ghislaine Case.
Wenn ich mit ihm auf der Autobahn fuhr, spreche jetzt vom Jahr 1948, 49, 50, dann konnte er die entgegenkommenden Fahrzeuge zählen und zu mir sagen, unter den letzten 10 Wagen, denen wir begegnet sind, waren 6 Volkswagen. Und da klang bestimmt ein wenig Stolz mit.
Im Zeitzeichen erinnerte Arndt Brunnert an Ferdinand Porsche, der am 3. September 1875 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Schiffsbauer Donald Mackay.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.